Hallo und herzlich willkommen zu unserem Arbeitskammer-Podcast Morgenröte. Ein Podcast, der sich mit alternativen Zukünften und fortschrittlichen Ideen für Arbeit und Wirtschaft auseinandersetzt. Ich bin der Fred.
Und ich bin Jonas. Fangen wir grundsätzlich an, worum es uns heute geht. Die Frage, warum die marktwirtschaftlichen Prinzipien häufig der Bedürfnisbefriedigung sehr vieler Leute entgegenstehen. Dies ist nämlich nicht zurückzuführen auf einen Fehler oder ein Versagen des Systems oder einzelner AkteurInnen, sondern notwendige Folge dessen, warum und wie gewirtschaftet wird.
Wir wollen aber nicht nur kritisieren, sondern uns heute vor allem intensiv mit einer Alternative zu dieser Art und Weise auseinandersetzen, nämlich dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften. Was das ist und wie diese besondere Art zu wirtschaften funktioniert, das erzählt uns unser heutiger Gast Timo Wanz. Denn Timo ist Mitgründer von Mycelium, einem Ökosystem für gemeinschaftsbasiert wirtschaftende Unternehmen. Zudem haben wir Mona vom Kosmos hier. Das Kosmos ist ein kollektiv betriebenes Café, eine Kneipe, ein Club in Selbstverwaltung. Und die machen auch so einiges anders als gewöhnliche Gastronomien. Was genau, das erfahren wir später.
Gut, aber zunächst mal die grundsätzliche Frage. Das Versprechen, dass der sogenannte freie Markt zu mehr Wohlstand für alle führt, ist ja mittlerweile stark umstritten. Weltweit verhungern immer noch Millionen von Menschen, Millionen sind arbeitslos oder trotz Lohnarbeit arm und so weiter. Dabei haben Menschen ganz einfache Bedürfnisse. Sie brauchen was zu essen, zu trinken, sie müssen schlafen, sich vor Witterung schützen, sonst gehen sie tot. Aber nicht mal das ist bisher gegeben für alle Menschen. Während auf der einen Seite Leute in den Weltraum fliegen, verhungern anderorts Menschen. Kann man sowas dann Wohlstand nennen? Ich denke nicht. Für die meisten Menschen bedeutet Kapitalismus nämlich Mangel. Mangel an ganz grundlegenden Sachen. Dieser Mangel entspringt aber weder einem Mangel an Ressourcen, noch an einer Überzahl an Menschen und auch nicht an unendlichen Bedürfnissen der Menschen, wie oftmals mal behauptet wird, sondern es liegt im Wesen der kapitalistischen Produktionsweise. Der Kapitalismus ist ein System, das einerseits immer mehr an Waren produziert, aber andererseits auch unentwegt Mangel schafft.
Genau, ich muss auch immer wieder schmunzeln, wenn so manche Geschäftsleute oder auch manche Politiker davon schwadronieren, dass unser Wohlstand gefährdet sei. Ich meine, ja, wer ist denn uns? Eigentlich gibt's gar kein uns, denn wir leben ja in einer Klassengesellschaft und in dieser Gesellschaft besitzt über die Hälfte der Bevölkerung über absolut kein Vermögen und das reichste Prozent der Menschen hat sich über ein Drittel des Gesamtvermögens angeeignet. Wohlstand schafft der Kapitalismus vielleicht für diejenigen, die Produktionsmittel besitzen, aber das Leben des weitaus größeren Teils der Bevölkerung ist durch Mangel und Knappheit geprägt. Und das hat eben nichts mit individuellem Versagen zu tun, wie uns so manch wirtschaftsliberale Kräfte weismachen wollen, sondern das ist eine strukturelle Angelegenheit. Denn wie du sagst, Knappheit und Mangel ist im Kapitalismus systematisch angelegt. Ein typisches Beispiel dafür, dass der Kapitalismus unentwegt Mangel schafft, ist Grund und Boden. Dass in manchen Städten eine Einzimmerwohnung ein paar Millionen Euro kostet, ist absolut keine Seltenheit mehr. Auch Mieten von mehreren tausend Euro sind nicht selten, sodass es selbst für relativ gut Situierte extrem schwierig ist, sich in bestimmten Gegenden eine Wohnung leisten zu können. In Ballungszentren landen immer mehr Menschen auf der Straße und rutschen in die Obdachlosigkeit, weil sie sich nicht mal das grundlegende Bedürfnis, ein Dach überm Kopf zu haben, leisten können. Und auf der anderen Seite stehen gerade in Großstädten, wo Menschen verzweifelt eine Bleibe suchen, tausende von Wohnungen leer. Warum? Ja, weil immer mehr Immobilien gar nicht mehr als Wohnraum bestimmt sind, sondern als Spekulationsobjekte gehandelt werden. Dabei ist das weniger das moralische Versagen einzelner Spekulanten, sondern dem Tatbestand geschuldet, dass der Kapitalismus eben eine auf Konkurrenz basierende Wirtschaftsform ist, die vom Rennen um den größtmöglichen Profit lebt.
Man kann sogar so weit gehen und sagen, dass sich der Kapitalismus nur deshalb entwickeln konnte, weil er künstlich Knappheit bei Grund und Boden schuf. In England fanden ab dem 16. Jahrhundert sogenannte Einhegungen statt. Damit ist gemeint, dass die Bauern von ihren gemeinschaftlich genutzten Acker- und Landflächen vertrieben wurden und das Gemeindeland von den Landlords privatisiert wurde, oftmals mit Gewalt. Das Land, das vorher im Überfluss vorhanden und von jedem nutzbar war, wurde also für die Allgemeinheit künstlich verknappt. Je mehr Grund und Boden in Privatbesitz überging, desto schlechter wurde auch die Lebensqualität der übrigen Menschen. Ihrer Mittel zum Lebensunterhalt beraubt, flohen die Menschen dann in die Städte und mussten fortan ihre Arbeitskraft für Geld verkaufen, um ihre Existenzmittel eben am Markt zu erwerben. Als das geschah, entwickelte sich die Warenwirtschaft in rasendem Tempo und der Weg für den Aufstieg des Kapitalismus war geebnet.
Ja, so war das. Also schon der Aufstieg des Kapitalismus war fernab jeder Idylle und von Vertreibung und sogar Gewalt geprägt. Und wie du sagtest, die Umwandlung vormals gemeinschaftlich genutzter Produktionsmittel, also in diesem Falle Grund und Boden, die für alle zugänglich waren, in Privateigentum, spielte eine zentrale Rolle. Es gibt ja auch dieses bekannte Zitat von Rousseau, der mal gesagt hat, der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen, dies gehört mir, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Das Ding beim Privateigentum ist ja, dass man zwar exklusiv über die Sache verfügen und auch bestimmen kann, im Umkehrschluss bedeutet das aber auch die Exklusion aller anderen von deren Nutzung. Ich finde, dieser Widerspruch muss wieder mehr in die öffentliche Debatte, nämlich dass Privateigentum nicht immer die optimale und dem Wohlstand förderndste Form des Eigentums ist. Und nur um es klarzustellen, ich will damit nicht das Privateigentum am persönlichen Hab und Gut oder Konsumptionsmittel in Frage stellen. Es geht vielmehr darum, wem gesellschaftlich wichtige Produktionsmittel wie Fabriken oder die Ressourcen gehören. Das ist nämlich der Knackpunkt in der Geschichte schon immer gewesen. Dieser besagte Widerspruch des Privateigentums war auch schon Anfang des 19. Jahrhunderts Gegenstand einer Debatte und kommt im sogenannten Lauderdale-Paradox zum Ausdruck. In einem Satz besagt es, nimmt individueller Reichtum zu, dann nimmt öffentlicher Wohlstand ab. Was hier öffentlicher Wohlstand genannt wird, ist Reichtum, der für jeden Menschen da ist. Das ist im Grunde ist das fast das Umgekehrte wie diese Trickle-Down-Economy, die ja immer im Neoliberalismus betont wird, welche besagt, dass großer individueller Reichtum nach unten durchtropft und so den Wohlstand der Massen fördert. Aber dass das nicht so ist, das wissen wir ja. Das Ganze kann man auch gut am derzeit gültigen Patentrecht veranschaulichen. Wenn zum Beispiel auf Wissen und Ideen Patente angemeldet werden, dann entsteht ein Eigentumstitel, der nur dem Patentanmelder oder der Patentanmelderin zur Verfügung steht, während alle anderen von deren Nutzung ausgeschlossen werden. Wäre es nicht weitaus wohlstandsfördernder, wenn Wissen und Ideen durch Patente nicht künstlich verknappt werden, sondern allen gleichermaßen zur Verfügung stünden? Aber Überschuss ist eben nicht das Kernstück des Kapitalismus, sondern künstlich erzeugte Knappheit. Aber Überschuss ist eben nicht das Kernstück des Kapitalismus, sondern künstlich erzeugte Knappheit. Denn um in diesem Beispiel zu bleiben, der einzelne Kapitalist will die neue Technologie nur für sich haben und wird so lange wie möglich verhindern, dass seine Konkurrenten sie ebenfalls verwenden. Konkurrenz und Ausschluss sind die Wesensmerkmale der freien Marktwirtschaft statt Kooperation und Solidarität.
Ja, in der Landwirtschaft zum Beispiel dominieren eine Handvoll von Großkonzernen über die Patente für Saatgut auf dem und damit auch den Weltmarkt. Bauern können Saatgut nicht mehr einfach so vermehren und gerade in Abhängigkeit von Saatgutkonzernen, die immer mächtiger werden und bestimmen, was wir anbauen, was wir essen und zu welchem Preis. Desaströse Auswirkungen zeigen sich auch in der Gesundheitsbranche. Patentgeschützte Medikamente belasten mit ihren Mondpreisen unser Gesundheitssystem. Viel schlimmer ist aber, dass die meisten Menschen in der Welt sich lebensrettende und mit Patenten geschützte Medikamente gar nicht erst leisten können, beziehungsweise Konzerne diese in manchen Ländern gar nicht erst anbieten, weil sie eben ihre Gewinnmargen dann bedroht sehen. Auch wenn die Medikamente theoretisch massenhaft und günstig an jedem Ort der Welt produziert werden könnten, das Eigentum am entsprechenden Patent verhindert dies. Nun mögen manche vielleicht entgegnen, ja gut, aber ohne die Möglichkeit der Patentanmeldung hätte es ja gar keinen Anreiz zur Forschung und Entwicklung gegeben. Das stimmt so aber auch nicht ganz, denn ein großer Teil der Innovationen und Erfindungen entstammt der Grundlagenforschung an Unis oder Forschungsinstituten und die werden mit öffentlichen Geldern finanziert. Das Ergebnis davon aber wird privatisiert und landet dann in den Händen einiger weniger Großkonzerne, die nicht an unserer Gesundheit interessiert sind, sondern daran, möglichst viel Profit zu erzielen. Außerdem, Innovationen können auch ganz ohne Anreize des kapitalistischen Marktes entstehen. Das zeigen ganz praktische Beispiele aus der Vergangenheit. Man denke zum Beispiel an den Buchdruck von Gutenberg, die Vielzahl an Erfindungen von einem Da Vinci oder Galileo Galilei und so weiter.
An dem Patentbeispiel sieht man in der Tat ganz gut, dass Produktion im Kapitalismus eben nicht nach den Bedürfnissen von Menschen stattfindet, sondern nach dem Gelderwerbsinteresse der Besitzenden der Produktionsmittel. Ideologisch wird das dann oft über die sogenannte unsichtbare Hand des Marktes verschleiert, wonach die Wirtschaft sich über Angebot und Nachfrage selbst steuere und es dadurch zu bestmöglicher Produktion und Bedürfnisbefriedigung kommt. Aber eigentlich ist das eben genau nicht der Fall. Vielmehr muss sich die Bedürfnisbefriedigung, den Eigentum, dem Tausch und eben dem Geld unterordnen. Denn einfach nur Hunger zu haben, ist noch lange kein Grund, Essen zu bekommen im Kapitalismus, geschweige denn, dass Nahrungsmittel überhaupt produziert werden. Im Kapitalismus relativieren sich eben die Bedürfnisse am verfügbaren Geld. Viele Menschen können sich selbst die grundlegendsten Bedürfnisse aus Mangel an Geld nicht erfüllen. Umso erstaunlicher finde ich, dass die freie Marktwirtschaft immer wieder für ihre Effizienz gelobt wird, oder?
Ja, in der Tat erstaunlich, denn ein Blick hinter die Kulissen verrät, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Die sogenannte freie Marktwirtschaft ist nämlich ein sehr verschwenderisches und sehr chaotisches System. Wenn im Kapitalismus zunächst für den Austausch auf dem Markt produziert wird, mit dem Ziel, aus Geld mehr Geld zu machen und nicht mit dem Ziel, gesellschaftlich notwendige Dinge wie Nahrung, Kleidung oder Wohnungen zu produzieren, die die tatsächlichen Bedürfnisse von Menschen befriedigen sollen. Wenn also mit der Zielsetzung der Profitmaximierung am Markt individuell über die Produktion entschieden wird, stellt sich erst im Nachklapp fest, ob es gesellschaftlich überhaupt genügend kaufkräftige AbnehmerInnen gibt. Oft genug geht genau das jedoch schief und jede Menge Produkte, in denen ja schließlich Ressourcen und verausgabte Arbeitszeit stecken, werden weggeschmissen, also verschwendet. Und es kommt quasi gesetzmäßig in aller Regelmäßigkeit zu Wirtschaftskrisen, in der ArbeiterInnen und Arbeiter entlassen werden und ganze Existenzen auf dem Spiel stehen. Nochmal zum Vergleich. Im Feudalismus oder früheren Gesellschaften entstanden Krisen immer aus Mangel, zum Beispiel weil es eine Missernte gab oder einen Krieg. Die kapitalistischen Krisen sind in der Regel dagegen Krisen des Überflusses. Es gibt zu viel produzierte Waren, aber nicht zu viel gemessen an den gesellschaftlichen Bedürfnissen, sondern gemessen an der zahlungskräftigen Nachfrage. Diese Art der Krise, die sogenannte Überproduktionskrise, ist eine neue Erscheinung, die erst mit dem Kapitalismus aufkam. Wäre es also nicht viel sinnvoller, wenn man sich vorab über das, was, wie und wofür der Produktion demokratisch verständigt?
Ganz genau, denn es zeigt sich immer deutlicher, dass viele der Probleme, die sich uns stellen, eben nicht mit den Mitteln des Marktes und auch nicht mit den Mitteln kapitalistischen Wirtschaftens adressiert werden können. Und das gilt nicht nur für die soziale Ebene, sondern auch für die ökologische Ebene. Der Klimawandel zum Beispiel ist ein globales, ein kollektives Problem, das ebenso kollektiver Koordination und demokratischer Planung bedarf. Auch hier ist der Markt nicht in der Lage, die notwendige Koordination bereitzustellen, um dieses Problem zu adressieren. Statt kollektiver Koordination gilt eben die Marktkonkurrenz im Rennen um Profit. Und diese Konkurrenz führt dazu, dass wichtige Absprachen, wichtige Koordination auf kollektiver Ebene nicht stattfindet.
Ja, hält mal einen Moment mal inne, dann ist es doch echt absurd, dass wir wie selbstverständlich hinnehmen, dass ein riesiger und einflussreicher, vielleicht sogar entscheidender Teil unserer gesellschaftlichen Miteinanders der demokratischen Koordination entzogen bleibt. Und damit meine ich eben die wirtschaftliche Basis. Aber jetzt vielleicht genug gemeckert und kritisiert. Wir wollen ja auch real existierende Alternativen vorstellen, die es eben anders machen, wo Solidarität und Kooperation mehr zählen als Profit und Konkurrenzdenken. Weil wir heute so viel über Bedürfnisse, Produktion und Markt gequatscht haben, stellen wir euch heute ein Modell vor, das eben genau jenen Markt mehr oder weniger ausschalten möchte, um Bedürfnisbefriedigung und Produktion planvoll übereinander zu bringen. Und dazu reden wir jetzt erstmal mit Timo Wanz von Bezelium, der uns sein Konzept des sogenannten gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens näher bringen wird. Hi Timo, bevor wir näher darauf eingehen, was gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften ist und was ein Pilzgeflecht damit zu tun hat, würden wir gerne mehr noch kurz über dich und deine persönliche Motivation erfahren. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, warum beschäftigst du dich überhaupt mit Alternativen zur Marktwirtschaft?
Ich bin Timo Wanz. Ich habe in Trier Politikwissenschaften, Soziologie und dann mit dem Schwerpunkt Wirtschaftssoziologie studiert. Und ich habe mich eigentlich schon immer dafür interessiert, wie Gesellschaft funktioniert und habe dann während der Wirtschaftskrise angefangen zu studieren. Und hatte da das sehr, sehr große Glück, dass die Soziologen damals in Trier gesagt haben, egal was ihr hier gelernt habt, wenn ihr nicht verstanden habt, wie die Wirtschaftskrise entstanden ist und welche Grundlagen, also was da eigentlich passiert ist, könnt ihr eigentlich mit Gesellschaftsanalyse nicht weit kommen. Und das heißt, wir haben dort von denen erstmal einen Crashkurs in Kapitalismuskritik gekriegt. An der Karl-Marx-Universität ging es dann natürlich eher oldschool los. Und Ja, das war in dem Sinne sehr, sehr praktisch, weil wir dadurch ja eine Brille aufgesetzt bekommen haben, wo wir zumindest jetzt mal gesehen haben, was los war, wo die Probleme liegen. Und wir haben aber jetzt noch nicht wirklich dann den Handlungsansatz mit an die Hand gekriegt. Also wir waren gut ausgebildet in Kritik und Theorie, aber was wir jetzt dann groß machen, das war die Frage. Und ich habe dann über Umwege bin ich auf die solidarische Ökonomie gestoßen, solidarische Landwirtschaft. Ja, wo ich eine Erfahrung hatte, die mich wirklich geprägt hat. Ich bin auf so eine Fläche gegangen, wo eine solidarische Landwirtschaft gewirtschaftet hat, und da saßen dann halt so drei Omis. Und ich habe die gefragt, warum macht ihr hier mit? Also ausgerüstet mit meinen ganzen Theoriekoffer, ne? Und dann sagen die, ja, also wenn es im Saarland gewesen wäre, hätten sie gesagt, ah gut, ei, ne? Aber irgendwie sagt, ja, wir sind hier, weil der Bauer uns gesagt hat, was er braucht. Wir geben dem Bauern, was er braucht, um gut wirtschaften zu können, also super nachhaltig und wie wir es gern hätten. Und dann kriegen wir das, was eben der Hof erwirtschaftet, und wir können es verbrauchen. In guten Jahren mehr, in schlechten weniger. Und dann hat eine von denen noch dazu gesagt, das ist doch gesunder Menschenverstand. So. Und dann habe ich meine Theorie in den Koffer gepackt, und heute würde man sagen, das ist Populismus, aber ich fand, also wenn so Oma-Populismus finde ich vollkommen legitim, ja, also wenn so eine Oma sagt, das ist gesunder Menschenverstand, dann ist das nicht dasselbe, wie wenn das, keine Ahnung, die Bösen sagen. Und genau, und dann war ich halt total hooked von dieser grundsätzlichen Idee, und hab dann in Trier auch selber mit anderen Leuten zusammen eine solidarische Landwirtschaft gegründet. Sag mal, dieses Prinzip, man hat eine Idee, man macht eine Kostenrechnung und fragt dann die Leute, ob sie es ausfinanzieren wollen. Und das Verrückte ist dann einfach, wenn die Leute machen es. Mein Leben ist davon geprägt, ja, dass ich ja ständig aufs Neue erfahre, dass die Menschen nicht so wirtschaften, wie Christian Lindner sich das vorstellt. So Menschen sind bereit, solidarisch Finanzierungsstrukturen mitzutragen, sind noch bereit, mehr zu zahlen. Und die größte Herausforderung ist eigentlich immer, dass die, die wenig haben, auch wirklich das Angebot annehmen, weniger zu zahlen, weil das bei denen eine Stolzfrage ist. Kurioserweise ist das bei den Leuten mit viel Geld nicht so eine Stolzfrage, zu wenig, zu viel zu geben. Und genau, und das ist so das Leben, das. Ja, es ist im Grunde ja eine Mischung aus kritischer Analyse und dann aber praktischen Erfahrungen, die so Resonanz auslösen, sagen, hey, man kann eigentlich relativ einfach was machen. Genau.
Okay, und was hat es denn nun genau mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften auf sich? Erzähl uns gerne mal ausführlich, um was es da geht.
Genau, vielleicht greife ich da das Beispiel von den drei Omis nochmal auf. Weil das ist im Grunde das Ganze. Also faktisch ist das so, dass so die Urgeschichte des gemeinschaftsbasierten Wirtschaften erzählt man sich im Grunde so, dass irgendwann mal eine Gruppe von Verbrauchern auf einen Landwirt, wahrscheinlich war es ein Mann, zugegangen ist und gesagt haben, hey, boah, kannst du nicht nachhaltiger sein, und muss das denn mit dem Trecker sein und weiß der Geier? Und dann hat der gesagt, na, wir können machen, auf was wir Lust haben, es muss halt nur irgendjemand bezahlen. Und dann machen die halt mal so ein Kreisgespräch, wie man das jetzt so in Neudeutsch macht, und kommen dann am Ende dabei raus und sagen, jo, wir haben beschlossen, wir wollen das bezahlen. Und dann sagt der Bauer, oh ja, dann können wir das ja jetzt machen. Genau, ja, dann machen wir das jetzt so. Genau. Und so daraus ist die Bewegung der solidarischen Landwirtschaft entsprungen, mit hunderten Betrieben im deutschsprachigen Raum, wo halt die Konsumenten immer ausfinanzieren, was die Kosten, die der Hof hat, um ein Jahr lang zu wirtschaften, und im Gegenzug bekommen sie alles, was der Hof erwirtschaftet. Und die Aufgabe des Mycelium ist es, dass wir dieses Prinzip übertragen. Also vielleicht auch nachher so für die Shownotes. Es gibt das Mycelium, es gibt auch einen Dachverband. Also als gute deutsche Bewegung haben wir natürlich einen Dachverband, CSX Netzwerk e.V., der auch nochmal ganz viele verschiedene Stränge hier bündelt. Genau, und unsere Aufgabe im Mycelium ist es, diese Unternehmerpersönlichkeiten zu finden, die es eigentlich immer gibt, die irgendwann mal so aufstampfen und sagen, diese Welt braucht einen Unverpacktladen, ich gründe den jetzt. Und die dann, wo wir sagen, wir feiern dich für deinen Mut, du hättest nur lieber nicht zur Gründungsberatung von der IHK gehen sollen, sondern vielleicht besser zur Arbeitskammer, weil da hätten sie dir gesagt, tolle Idee, guck dir mal gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften an, weil du machst keine großen Gewinne und irgendjemand muss dein Risiko tragen und du solltest es nicht tragen. Such dir doch die Menschen, die sagen, hey, toll, was du machst, zeig denen die Betriebskosten und starte dann das Angebot, wenn die Leute bereit sind, die Kosten auszufinanzieren. Und genau, wir sind spezialisiert auf diese Unternehmerpersönlichkeiten und oder eigentlich Unternehmerinnen, sind eigentlich so gut wie nur Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten und helfen denen halt eben Geschäftsmodelle aufzubauen, wo sie ihre Visionen umsetzen können, super nachhaltig wirtschaften. Und das Spannende ist, kleiner Theorieblock jetzt, sie schließen den Markt aus. Also das Spannende am gemeinschaftsbasierten Wirtschaften ist, dass diese Leute, die sagen, okay, wir finanzieren die Kosten, die Marktgrenzen verschieben und selber kalibrieren können, indem sie einfach sagen, wir finanzieren 50% deiner Betriebskosten aus, dann hat das Unternehmen diese Einnahmen einfach komplett sicher. Und dann gibt es noch Kunden, die sonst so reinlaufen. Das sind dann keine Mitglieder, das sind normale Kunden. Das ist dann der Markt, aber die anderen Leute wirtschaften halt auf Basis ihrer Gemeinschaft und sagen, Marktgesetze spielen bei uns jetzt hier zum Beispiel weniger eine Rolle. Und das in dem Sinne, dass sie zum Beispiel sagen, wir wollen zum Beispiel erreichen, dass hier jeder einkaufen gehen kann. Und dann ist es zum Beispiel so, dass die Leute zum Beispiel für einen, also in solchen Systemen gibt es häufig Mitgliedsbeiträge und Gutscheine. Und das ist zum Beispiel so, dass die Leute für die einen für den Konsumgutschein nur die Hälfte zahlen wie die anderen. Und dann halbieren sich theoretisch alle Preise im Laden. Und man könnte dann so theoretisch auch so weit gehen, zu sagen, dass es in den Laden dann eigentlich gar keine Preise mehr gibt, sondern eigentlich nur sowas wie, ja, Signale quasi. Und das ist halt das, was mich eigentlich immer motiviert, dieses Pipi-Langstrumpf-Prinzip. Wir wirtschaften einfach so, wie wir es gerne hätten. Wir lassen uns das nicht vorschreiben, wie Christian Lindner denkt, wie die Menschen denn so wären und wie sie sind. Wir lassen uns auch nicht von irgendwelchen dubiosen Marktgesetzen uns diktieren. Wir stellen uns einfach die Frage, was wir denn gerne hätten und ob wir die Kraft dazu haben, so zu wirtschaften. Und das motiviert mich einfach.
Um jetzt nochmal im konkreten Fall vielleicht zu bleiben. Also du hast eben sowas von Finanzierungsrunden, Bieterrunden, da hast du was drüber erwähnt. Kannst du mal konkreter darauf eingehen, wie sowas funktioniert, wenn ich jetzt so eine Idee habe, okay, ich will das jetzt gemeinschaftsbasiert aufziehen und ich trommle dann Menschen zusammen und schaue, dass das irgendwie ausfinanziert ist, solidarisch ausfinanziert ist. Wie funktionieren so Finanzierungsrunden oder Bieterrunden?
Ich beschreibe einfach mal den Prozess, wie wir so arbeiten.
Ja.
Im Grunde gibt es bei uns zwei Bewegungen. Das eine sind Transformationen von bestehenden Geschäftsmodellen, die am Markt sind. Also irgendjemand hat einen Unverpacktladen aufgebaut und funktioniert klassischerweise am Markt nicht so. Übrigens funktioniert das Geschäftsmodell nicht, weil die Person nicht wirtschaften kann, sondern weil die zu ihrem eigenen Nachteil geringe Margen ansetzt, weil sie regional einkauft und dann nicht zu teuer verkaufen will. Das ist so ein Geschäftsmodell, das macht am Markt einfach wenig Sinn, wenn du existieren willst. Und weil immer so ein bisschen der Vorwurf im Raum steht, die Leute können ja nicht wirtschaften, so, ne? Dem will ich hier einmal widersprechen. Und die andere Bewegung ist, jemand gründet eben neu. Aber was unsere Arbeit im Grunde immer auszeichnet ist, dass wir halt mit den Leuten ein Konzept entwickeln, wo wir halt eben fragen, was ist eigentlich das, was du eigentlich gerne machen willst? Also warum hast du denn, bist du hier mal ursprünglich angetreten? Warum willst du antreten? Ja, was ist das konkrete Angebot, was du machen willst? Und welche Aufgaben haben deine Mitglieder? Das kommunizieren wir nach außen. Also ihr merkt, das ist eigentlich auch so ein Wirtschaftsbildungsprogramm, so ein Gemeinschaftsaufbau, ja? Also für die Unternehmerin und die Mitglieder. Und die Unternehmerin muss häufig eigentlich verstehen, dass sie eigentlich sowas wie Schenkökonomie betreibt. Sie schenkt ihrem Viertel, ihrem Dorf, ihrer Stadt ein nachhaltiges Konsumangebot. Und Und die Mitglieder können sich fragen, ey, nehme ich dieses Geschenk an und gebe ich auch wieder was zurück? Ja. Und das Zurückgeben ist halt soziale und finanzielle Verantwortung übernehmen. Und das macht man dann in der Regel in den sogenannten Beitragsrunden. Also man trommelt dann 100, 200 Menschen zusammen, die sagen, jo, wir wollen so wirtschaften, wir wollen, dass dieser Laden existiert, wir würden darunter leiden, wenn er nicht existiert. Außerdem wissen wir, dass irgendwie 50% aller Amerikaner ja auch Mitglied bei Amazon Prime sind, also ist die Idee vielleicht auch nicht komplett jenseits unserer Lebensrealität. Natürlich ist das Angebot nicht solidarisch, aber ne, die Leute zahlen schon Monatsbeiträge, aber halt an die Bösen. Und deswegen zu sagen, okay, lass mal hier die Krötenwanderung machen, lass Geld, was du sowieso schon jeden Monat ausgibst, mal woanders hinwandern, in solidarische Strukturen. Genau, haben wir jetzt verstanden, gut, dann zeigt die Unternehmerin die Betriebskosten für ein Jahr. Und dann ist es eben so, dass jedes Mitglied überlegt, okay, wer bin ich denn eigentlich, welche Privilegien habe ich? Und wir haben zusammen das Ziel, dass hier jeder einkaufen kann. So wollen wir es zum Beispiel möglich machen, dass von der Hartz-IV-Empfängerin oder der Erwerbslosen bis, keine Ahnung, den gut verdienenden Gymnasiallehrerpaar hier alle einkaufen können. Und das heißt halt, dass wir als erstes sowas wie Preise abschaffen müssen. Ne? Also wir müssen eine Möglichkeit geben, dass hier jeder einkaufen kann. Und Preise schaffen wir eben ab, indem Leute eben ja für Gutscheine unterschiedlich viel bezahlen. Das ist eigentlich ein total einfaches Modell. Und dass es die Unternehmerin aber am Ende nicht drauf zahlt, das sehen wir dann halt im Rahmen von der Beitragsrunde. Ne? Also die Gesamtsumme muss erreicht werden, jeder zahlt, was er kann, wir erreichen diese Gesamtsumme. Und dann haben wir das Kunststück erbracht, dass jeder einkaufen kann und die Unternehmerin sichere Einnahmen hat. Und das ist halt ein Resonanzmoment. Also da erlebe ich häufig, dass Menschen auch weinen. Also weil die Menschen werden ja dauerhaft beschallt, dass der Markt nun mal so ist, dass die Menschen nun mal so seien. Und jetzt erleben sie ganz praktisch, dass sie ja ihre regionale Ökonomie selber bauen können. Und das ist spannend.
Ja, cool. Danke für die guten Einblicke und das Erklären und auch die praktischen Beispiele schon. Das ist, glaube ich, soweit klar geworden. Aber ihr habt ja den Begriff, oder ihr nennt euch ja Myzelium, ne, was für dieses Pilzgeflecht irgendwie steht. Wie ist das denn jetzt nochmal gemeint? Was ist da eure Vision? Also das wird sich ja verbreiten oder und welchem Ziel letztendlich, ne?
Ja, unsere Kritik kommt ja an bestehenden Systemen oder auch an Alternativen eben auch daher, dass wir uns ja wirklich die letzten 200 Jahre mit Alternativökonomie beschäftigt haben. Und genau, also das ist immer die große Gefahr ist, dass diese Projekte halt eben für sich alleine stehen. Und unsere Idee ist es halt immer gewesen, hey, wir sind spezialisiert auf Unternehmerpersönlichkeiten, die gemeinschaftsbasiert und solidarisch Unternehmen in die Welt bringen. Und da ist es eben so, dass wir dann im zweiten Schritt wie dieses Pilzgeflecht unter der Erde, also da kommt die Metapher her, Informationen und Ressourcen unterhalb dieser Projekte eben austauschen wollen. Und dass unsere eigentliche Idee ist, dass auf Basis dieser miteinander kooperierenden Unternehmen, die sich gegenseitig nicht mehr fragen, was es kostet, sondern was man gegenseitig braucht, eine neue Form der Beitragsökonomie entsteht. Also vielleicht ganz kurz nochmal zur Metapher. Wenn ihr den Wald seht, dann gibt es etwas, was ihr nicht seht, und das ist das Pilzgeflecht unter der Erde, was den Bäumen Angebote macht. Hey, willst du hier an unserem Informationen- und Ressourcen-Austauschsystem teilnehmen? Da sagt der Baum ja. Und im Gegensatz bekommt dann der Pilz Zucker und halt in und dadurch ist es halt zum Beispiel auch möglich, dass Bäume, also zum Beispiel Nussbäume, alle zur selben Zeit in die Mast gehen, also Nüsse produzieren. Und das machen sie dann dadurch übrigens, dass sie halt auch den Bäumen, die vielleicht an nicht so guten Standorten stehen, über das Pilzgeflecht halt eben Ressourcen zugeben. Und so können sie quasi alle zusammen in die Mast gehen und ihre eigene Überlebens sichern. Und das ist halt eben auch unsere Perspektive auf Ökonomie. Genau. Und deswegen dieses Bild.
Ja, schöne Metapher auf jeden Fall mit dem Pilzgeflecht. Kannst du uns mal noch ein paar konkrete Beispiele von gemeinschaftsbasierten Unternehmungen nennen aus dem Mycelium-Universum? Also welche Ideen gibt es denn da und welche Geschäftsideen, die gemeinschaftsbasiert wirtschaften? Um das Ganze mal so ein bisschen plastischer auch für unsere ZuhörerInnen zu machen.
Also jetzt mal sehr praktisch gesehen könnte ich sagen, wir haben so gut wie alles schon gemacht. Also vom Carsharing-Projekt, Klammer auf, übrigens total einfach umsetzbar, Klammer zu, gibt es eine Podcast-Folge bei uns. Über natürlich alle möglichen Formen der Lebensmittelversorgung. Also wir haben eine Weinsolavie in Trier gegründet. Wir haben ganz viele Bioläden, die wir gerade begleiten, weil ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber diese Branche stirbt gerade aus. Also gerade die Überzeugungstäter, die Fachhändler der ersten Stunde. Dort, wo noch so ein Bioladen riecht wie ein Bioladen. Ich weiß nicht, ob ihr den Geruch kennt. Auf jeden Fall diese Läden, die so riechen, die sterben jetzt. Und ganz viel, Unverpacktläden haben wir auch gemacht, aber auch ganz viel dritte Orte, Coworking Spaces während Corona. Aber wir sind jetzt auch bereit bei Fahrradwerkstätten. You name it. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr breite Palette. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr auch gerne auf unserem Podcast, Mycelium Podcast, mal vorbeischauen. Da haben wir viele Beispiele auch ausführlich vorgestellt. Und ich glaube, wichtig zu verstehen ist, es ist eine Art zu denken. Also, was ist das konkrete Angebot, was wir machen wollen? Welche Kosten entstehen daraus? Diese Kosten machen wir transparent und fragen die Nutzerin dieses Angebots, ob sie dafür in Verantwortung gehen wollen. Und wenn die dann Ja sagen, dann lebt man halt dieses Pöppi-Langstrumpf-Prinzip. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Also das Modell ist grundsätzlich übertragbar. Geschäftsmodelle ändern sich dadurch aber, weil Menschen nicht mehr Kunden sind, die keine Verantwortung für irgendwelche Leistungen übernehmen, sondern Mitglieder, die sich dadurch auszeichnen, dass sie einen Teil dazu beitragen zum Gesamterfolg der Unternehmung. Also wenn da 200 Mitglieder an einem Projekt teilnehmen, dann hast du 1/200 der Verantwortung, sozial wie finanziell. Und in der Regel kannst du sagen, okay, das kann ich, glaube ich, schon tragen. Und das ist auch der große Unterschied zur Unternehmerrolle im klassischen Modell. Die tragen 200/200, ne? Ein klassischer Unternehmer so. Und in dem Fall ist es dann halt schon nicht mehr so. Du organisierst halt eher diese Gemeinschaft.
Ja, gut, danke. Vielleicht nochmal, ne? Viele Lebensmittelsachen sagst du, vielleicht gerade im Hinblick auf unseren nächsten Gast, bei so einer Kneipe, bei so einem Kaffee, wie funktioniert das dann da? Also, du hast es eben ja schon mal so gemeint, es gibt dann Gutscheine für die Mitglieder, aber für die Leute, die da als externe Gäste vorbeikommen wollen, wie funktioniert das? Kannst du das nochmal konkret machen? Hattet ihr auch schon mal eine Kneipe oder einen Kaffee? Genau, vielleicht kannst du davon noch kurz berichten.
Da kann man jetzt wiederum über Gutscheine gehen zum Beispiel. Also man sagt am Anfang, wenn man so ein Modell analysiert, überlegt man, okay, welchen Teil der Betriebskosten wollen wir ausfinanzieren? Wenn es ein reines Mitgliedercafé sein sollte, sagst du 100%. Wenn du sagst, es soll auch offen bleiben, dann gehst du vielleicht auf 50%. Und dann können die Leute im Rahmen der Beitragsrunde halt sich für den Gutscheinwert entscheiden, also 100 oder 200 Euro, entscheiden sich dann dafür, wie viel sie für diesen Gutschein zahlen. Das ist dann auch dass du dann eigentlich auch darüber entscheiden, was sie dann für den Cappuccino dann eben zahlen. Und was dann halt einfach so ist, also die Leute, die in diesem mitgliederbasierten System dann eben mitmachen, die haben halt eine ganze Reihe von Vorteilen. Die können diesen Laden halt eben auch absichern, die Existenz garantieren und können auch selber entscheiden, was sie beitragen wollen. Und alle anderen sind halt tatsächlich Kunden, ne? Die kommen rein und die zahlen dann das, was da ausgewiesen ist. Und so ist es in dem Sinne auch immer möglich, dass eigentlich beide Systeme parallel zueinander existieren. Und das ist dieser Bereich, wo man sagt, okay, wir akzeptieren Kunden. Das ist aber nicht, weil man sich dem Markt unterordnet, sondern in der Regel ist das so, dass man sagt, naja, wir wollen ja die Laufkundschaft, weil die wollen wir zu Mitgliedern machen. Ne? Also jeder, der in den Laden kommt, kriegt das eben das Konzept erklärt. Genau. Und was, glaube ich, halt das Wichtige ist, es gibt ganz viele Kollektivcafés, die teilen sich die Unternehmerrolle. und teilen sich auch das unternehmerische Risiko. Und dann hinten raus sind aber die Leute, die da drin konsumieren, faktisch alle Kunden, weil sie einfach die Preise bezahlen, die dort aufgerufen werden. Und unsere Perspektive ist halt ein Ticken andersrum, dass wir sagen, hey, wir wollen auf jeden Fall die Kostenseite entweder ganz oder in Teilen ausfinanzieren. Genau.
Und nun leben wir in einer Zeit multipler Krisen und auch die Konjunkturaussichten, die verdunkeln sich aktuell ja immer mehr. So wie ich es verstanden habe, kann das aber gemeinschaftsbasiert wirtschaften Unternehmen ja relativ egal sein, oder? Denn sie sind ja quasi, wie du sagtest, vom Markt genommen und haben dadurch ausgesorgt, dass die Betriebskosten eben durch die Gemeinschaft gedeckt sind. Kann man das so sagen oder können sich Krisen auch auf gemeinschaftsbasierte Unternehmungen niederschlagen?
Also ja, ich würde sagen, die schlagen sich auch auf die Unternehmen nieder, aber anders wie jetzt beim marktbasierten Unternehmen. Also wenn wir davon ausgehen, dass das Unternehmen schon existiert, dann passiert eben Folgendes, dass die Unternehmerin halt regelmäßig mit ihren Mitgliedern kommuniziert und die wirtschaftliche Situation des Ladens transparent macht. Und dann ist es eben so, dass man mit den Mitgliedern halt eben, also erstmal ist das der große Unterschied. Mit Kunden kannst du das schon mal gar nicht machen. Die sind da überhaupt nicht in der, bereit dafür zu hören. Ne? Die sind auch vielleicht gar nicht erreichbar. Und dann entscheidet man, okay, was macht man denn jetzt? Also wir alle sind der Meinung, der Laden soll weiter existieren, deswegen sind wir jetzt dabei. Das Problem hierbei ist übrigens immer der Marktanteil des Ladens, weil wenn dann irgendwie so eine Ukraine-Krise kickt, dann denken die Leute wie von der Tarantel gestochen, dass sie jetzt halt alle dazu verdammt sind, nur bei Aldi einzukaufen, ja? Ihre Bioprodukte beim Aldi und nicht mehr beim Fachhändler einzukaufen, ja? So. Und das heißt, für den gemeinschaftsbasierten Laden wird dann der Marktanteil zum Problem, nicht der Gemeinschaftsanteil. Und dann ist, beginnt man halt zu diskutieren, was man macht. Also erhöht man die Margen, das heißt, die, die von außen reinkommen, die zahlen dann tendenziell mehr. Im Laden entscheidet ja jeder selber, was er zahlt durch das Gutscheinmodell. Und das wäre zum Beispiel eine Option. Eine andere Option ist mehr Mitglieder gewinnen. Das ist aber in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schwierig, weil die Leute halt mehr so im Überlebensmodus unterwegs sind. Genau. Oder die dritte Variante ist halt, dass man sagt, okay, wir passen unser Angebot auf das an, was wir finanzieren können. Ne? Also wir sagen zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir monatliche Einnahmen von 30.000 Euro haben, dann fahren wir das gesamten Geschäftsbetrieb auf diese Einnahmenseite eben runter. Das hat dann häufig halt die Folge, dass die Mitglieder quasi in ihrem eigenen Laden jetzt selber beginnen müssen zu arbeiten, wenn sie wollen, dass der weiter existiert. Ne? Was auch wiederum spannend ist. Also, um es halt zusammenzufassen, in Krisen werden halt die Mitglieder immer wieder gefragt, wollt ihr, dass der Laden weiter existiert? Und dann müsst ihr halt etwas tun. Aber es ist kein Automatismus, jetzt ist Krise, also schließen die Läden. Gründungen darum sind halt anstrengender, weil also bei einem neuen Laden, den du in der Krise gründest und es ist Ukraine-Krise, dann kann es potenziell anstrengender sein, Mitglieder zu finden, als wenn es wenn es gerade sehr entspannte Zeiten sind, ja.
Du hast ja jetzt sehr viel von Unternehmern und Unternehmerinnen gesprochen. Arbeitet ihr auch mit Kollektiven oder so zusammen? Und was mich auch noch interessieren würde, vielleicht im Anschluss, wir leben ja jetzt in einer durch und durch kapitalisierten Welt und werden schon von klein auf so marktwirtschaftlich sozialisiert in der Schule oder im Studium, also Stichwort Leistungsgesellschaft. Wie schwer und mühselig ist es denn, solidarische und kooperative Form des Wirtschaftens in eine durchkapitalisierte Welt zu bringen, wo Konkurrenz, Wettbewerb und Gewinnmaximierung vorherrschen und das so tief in den Köpfen der Menschen schon verankert ist?
Ich glaube, ich beginne mal mit der zweiten Frage. Also ich glaube, das Spannende ist, dass manchmal beschreibe ich diesen Prozess, den Menschen den Markt einzutrichtern, wie so eine Grundausbildung bei der Bundeswehr. Ne? Also der Mensch will nicht töten, also wird er gedrillt, ja, so dass er aufhört zu denken, aufhört zu fühlen und einfach zu funktionieren wie eine Maschine. Nur so funktioniert Militär, nur so funktionieren Soldaten. Wenn die ständig immer mit allen Lebewesen in Verbindung wären und alles fühlen würden, dann wird das nicht funktionieren mit den sich gegenseitig töten, ja. Und aus meiner Perspektive ist das so, dass unser Schulsystem und am Ende kaufmännische Ausbildungen, aber vielleicht, wenn man es auf die Spitze treiben will, das BWL-Studium, ja, im Grunde wie solche Grundausbildungsmethoden sind, zu akzeptieren, dass Wirtschaft ja modellhaft gedacht werden kann, dass Gewinn was vollkommen Legitimes ist, dass wir Mensch und Natur ausbeuten dürfen und daraus Gewinne machen, dass wir die Welt nur noch über Preise und Marktsignale überhaupt verstehen können. Das ist alles andere als natürlich und entspricht auch nicht unserem Fühlen. Also, ich sage immer so, wenn du versuchst, deine Freundschaft oder deine Familie nach dem Marktmodell zu organisieren, so viel Spaß, ja, da beginnt alles zu lachen, kann doch nicht funktionieren. Und gleichzeitig sagen wir, ah ja, aber bei der Ökonomie macht das Sinn, ja. Und deswegen gibt es eigentlich innerlich ganz, ganz viele innere Widerstände. Für das fehlt uns aber häufig Sprache. Also ich habe zum Beispiel jetzt so ein Beispiel, was ich gerade ganz gerne erzähle, ist von altertümlichen Formen der gemeinschaftsbasierten Schenkökonomie. Ich stehe mit meiner Mutter auf der Streuobstwiese, wir holen da Äpfel runter vom Baum, eigentlich total spannend, weil die Perspektive ist so, wir ertragen nicht, dass das Geschenk der Natur, diese Äpfel da oben jetzt von uns nicht verwertet werden. Also könnte man sagen, die Vögel kümmern sich auch drum, aber irgendwie fühlen wir eine Verantwortung. Dann ernten wir die zusammen. Die sehen nicht schön aus. Also es gibt keinen Markt, auf dem man die verkaufen könnte. Und jetzt passiert aber was Besonderes. Meine Mutter sagt dann auf einmal zu mir: Hey, nimm doch den Korb mit Äpfeln und bring die zu deinem Nachbarn, der dich nicht mag, und wir machen ein bisschen Schönwetter. Und das Spannende ist jetzt, diese Äpfel, die super lecker sind, aber nicht auf Märkten gehandelt werden, haben auf einmal eine neue Qualität, nämlich dass man Beziehungen damit aufbauen kann. Und so haben die Leute früher auf dem Dorf, also ich meine, ihr kennt das ja im Saarland, ne? Da gibt es ja, ist ja viele kleine Dörfer so. Da haben die Leute so gewirtschaftet, ja, und nur ab und zu mal auf dem Markt, in Ausnahmefällen. Aber ganz häufig war das so, man hat sich gegenseitig ausgeholfen, man hat gegenseitig sich die Häuser gebaut. Man hat eine Form von Schenkökonomie betrieben, wenn Überfluss da war. Also wir haben so viele Äpfel, wir wissen gar nicht, wohin damit. Ja, also werden die abgegeben und irgendwann mal hat der Nachbar mehr, da gibt er uns das auch, aber da wird da nicht Buch drüber geführt. Ich habe dir 20 Äpfel gegeben und 10 Kilo Zwetschgen zurückbekommen, weil macht ja gar keinen Sinn, wir haben ja zu viel davon. Und das existiert aber auch. Also meine Mutter hat da ja jetzt ja kein Theorie-Seminar draus gemacht und super strategisch, sondern sie hat es aus einem Gefühl heraus gemacht. Und dass ich einfach sagen, diese Alternativformen der Ökonomie, die stecken in uns drin. Wir handeln auch häufiger danach, als es uns wirklich so bewusst ist. Und das vermeintlich so natürliche Marktmodell ist alles andere als das. Das wird mit hohem Aufwand in uns hineingetrichtert und ja, auch zu unserem eigenen Leid. Also ich meine, dass wir, Stichwort Leistungsgesellschaft, ich habe mal gehört, habe ich mal kürzlich gelesen, irgendwie um die 2000er-Wende gab es so den Begriff der Workaholics, ja, und jetzt haben, keine Ahnung, und jetzt haben irgendwie alle Burnout. Man könnte auch sagen, wir sind alle jetzt Workaholics geworden, so, ja, also so, wir haben nichts davon, wir profitieren nicht von der Leistungsgesellschaft und wir zerstören unseren Planeten. Und genau, also das Plädoyer von mir ist, die alternative Ökonomie steckt in uns drin. Sie ist nur ein bisschen verschüttet. So. Und das ist manchmal auch gar nicht so richtig bewusst, wenn wir so handeln. Also ich glaube, das Beispiel von meiner Mutter, ihr war das gar nicht bewusst, wie krass das eigentlich ist, was sie gerade getan hat. So. Und deswegen ist es ganz spannend, wenn man mit seinem Soziologensohn dann mal unter der Streuobstwiese steht, da kann man halt nicht einfach mal Äpfel ernten, es muss dann gleich aufgeladen werden, genau. Ja, also wir haben schon diesen Blick, dass wir, das ist auch so ein bisschen so ketzerisch, wenn man das aus einer linken oder progressiven Perspektive, haben wir den Begriff der Unternehmerin für uns schon entdeckt, weil wir sagen, es gibt Menschen, die organisieren Gemeinschaften und die können das auch. Und so vielleicht auch so ein bisschen, naja, aus einer Care-Arbeitsperspektive. Und diesen Menschen halt zu sagen, hey, es gibt eine Alternative zum Markt, baut Gemeinschaften auf, darauf haben wir uns spezialisiert. Und gleichzeitig ist das aber schon auch so, dass Menschen mich anrufen oder uns anrufen und sagen, hey, unser Unverpacktladen ist geschlossen oder schließt demnächst. Wir sind hier 25 Leute schon. Wir wollen das Rad aber jetzt nicht neu erfinden. Könnt ihr uns helfen? Und dann sagen wir, ja, super. Dafür haben wir den Mycelium-Ökosystem-Verein gegründet. Werdet dort Fördermitglied und dann können wir euch helfen, euren Laden ja, weiter zu betreiben. Und das ist dann auch total spannend, ne? Also da sitzt man dann Menschen gegenüber, die einfach nicht akzeptieren wollen, dass jetzt ihr Lieblingsladen schließt. Also offensichtlich haben die auch ein Problem mit Marktnormen, ja. Die akzeptieren nicht, dass der Markt geschlossen hat, dass das keine Zukunft hat. Dieses Pippi-Langstrumpf-Prinzip ist da jetzt am Werk, ja. Nein, das wollen wir aber nicht. Wir wollen, dass das existiert. Sie widersprechen also dem Markt gerade, ne? Das ist die Frage, ja, was ist jetzt hier natürlich? Also der Markt ist offensichtlich nicht natürlich. Die Leute wollen lieber so wirtschaften, wie sie es gerne hätten. Und dann kommen wir halt und sagen, ja, der gemeinschaftsbasierte Ansatz ist für euch halt die Lösung. Ihr könnt jetzt den Laden aufmachen, ihr könnt gucken, was ihr zusammen an monatlichen Konsum generieren könnt. Damit könnt ihr dann den Laden betreiben. Und genau, das Mycelium gibt diesen Menschen dann eben auch einen Prozess. Und gleichzeitig setzen wir den Leuten natürlich immer so diesen Gedanken in den Kopf und sagen, was ist denn mit dem Buchhandel, Laden um die Ecke? Soll der auch weiter existieren? Und Carsharing-Auto für die Einfahrt? Auch gut. Und das ist halt das, was wir mit den Leuten machen können. Manchmal sagen wir so scherzhaft, unsere Vision ist es, dass in Zukunft einfach gemeinschaftsbasiert Bürgerbeteiligungsverfahren ernst genommen werden. Ne? Also wenn man so eine Tafel hat, wo man Sachen draufschreibt, was unser Dorf soll schöner werden. Und unsere Perspektive ist, wäre doch super transformativ, wenn diese Sachen, die da draufstehen, die man tun könnte. Im Schwäbischen gibt es den Begriff Mossot. Ich weiß nicht, was im Saarland gibt es bestimmt auch irgendwie. Also man sollte mal, ja, oder jemand sollte. Aber es ist immer klar, es ist ein bisschen ironisch aufgeladen, weil es ist immer klar, dass das nie passieren wird. Und da ist unsere Perspektive, was wäre, wenn diese Sachen alle umgesetzt werden würden im Dorf? Weil die Leute wissen, wie es geht, weil sie den gemeinschaftsbasierten Ansatz kennen, weil sie doch gerade ihren Laden gerettet haben und sagen, hey, dann lass uns das doch so genauso machen. Und der Mycelium-Ökosystem-Verein bietet dafür dann halt einen Rahmen, um diese Konsumentin zu helfen, zu organisieren, ja.
Okay, Timo, cool. Das hat Spaß gemacht. Wir müssen jetzt leider schon zum Ende kommen. Das heißt schon, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Das wartet bereits die nächste Gästin auf uns. Dir lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und die Welt des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, des Mycelium näher gebracht hast. Ja, das war auf jeden Fall super. Vielen Dank dir, Timo.
Danke sehr, ja. Ja, danke für die Einladung. Und ich bin ja ein sehr großer Freund von so Institutionen wie der Arbeitskammer. Ich finde ja, das sollte es in jedem Bundesland geben. Deswegen freue ich mich immer, ja, wenn ich mit euch Kontakt habe.
Bei aller Kritik, die wir immer am Kapitalismus anbringen, braucht es eben auch Menschen wie Timo, die Utopien leben und solidarische Ideen in die Praxis bringen. Vielleicht hat das ja die einen oder anderen oder den einen oder anderen motiviert, sich näher mit dem gemeinschaftsbasierten Wirtschaften auseinanderzusetzen.
So, und nun begrüßen wir Mona vom Café Kosmos. Das Kosmos ist ein im Kollektiv betriebenes Café, auch eine Kneipe und auch manchmal ein Club in der Innenstadt von Saarbrücken. Und wir wollen heute mal in Erfahrung bringen, was dort so anders läuft als in gewöhnlichen Lokalitäten.
Hallo Mona, schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden, danke, dass ich da sein darf.
Ja, cool. Fangen wir direkt mal an mit den Fragen. Wie ist denn die Idee entstanden, einen Kollektivbetrieb zu gründen? Welche Werte, Prinzipien sind für euch besonders wichtig und was unterscheidet euch von herkömmlichen Gastrobetrieben?
Also das Kosmos ist ja ein Teil von einem ganzen Hausprojekt der Kommunen und darüber ist auch die Idee so entstanden. Als dann klar war, dass das Haus gekauft war, dann ganz viel drum, wie beleben wir dieses Haus? Und dann war ziemlich schnell klar, wir brauchen irgendwie eine Gastronomie darin. Und dann hat das vor 5 Jahren angefangen mit so während Corona Spaziergängen und Ideen austauschen und da überlegt. Und dann kamen immer mehr Leute dazu, waren so, ich hätte da auch Bock drauf. Und dann gab es so ungefähr ein halbes Jahr von so, Leute finden sich zusammen, ein paar Leute kommen dazu, ein paar Leute gehen wieder weg. Und dann, genau, waren wir am Ende 9 Leute, die gesagt haben, wir machen das, wir haben Bock drauf, genau, und haben dann entschieden, diesen Kollektivbetrieb zu gründen, tun das auch bis heute. Und genau, uns war dabei einfach wichtig, das ein bisschen anders zu machen, wie wir es kennen, wie wir es auch von unseren eigenen Lohnarbeiten kennen, und wollten einfach schauen, dass wir da einen Ort schaffen können, wo Leute gern hinkommen, wo aber nicht eine Person da ist, die sich an Gewinnen profitiert und quasi genau Gewinne abgreift, die andere Leute durch ihre Arbeit erwirtschaften.
Ja, du hast ja eben die Kommune erwähnt, da kommen wir später auch noch kurz dazu. Zunächst würde mich aber interessieren, weil wir hatten eben auch Timo von Mycelium zu Gast und er hat uns viel über seine Ideen und zum Konzept des gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens erzählt. Soweit ich weiß, bestand zu euch ja auch mal Kontakt oder eine Beratung mit ihm. Wieso habt ihr euch denn gegen dieses Konzept entschieden? Oder vielleicht habt ihr auch einige Elemente oder Ideen übernommen? Und kannst du uns dazu vielleicht kurz was sagen?
Ja, auf jeden Fall. An der Stelle ganz, ganz liebe Grüße an Timo. Wir kennen uns gut, wir mögen uns sehr. Und ich bin persönlich ganz großer Fan von Mycelium. Genau, wir hatten Kontakt, das war bei einem Workshop, das ist auch schon echt lang her. Und das war gar keine bewusste Entscheidung gegen Timo oder gegen das Mycelium oder was oder deren Konzept. Ich glaube, wir waren einfach an einem anderen Punkt schon. Wir waren einfach schon weiter. Für uns war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass wir die GmbH gründen. Wir hatten schon Verträge. Die waren schon in der Fertigstellung und deshalb war das für uns damals einfach schlauer, an dem Punkt weiterzugehen. Genau, und es war gar keine bewusste Entscheidung. Wie gesagt, ich finde das, was die machen, richtig, richtig cool. Und ich erzähle immer super, super gern von dem Workshop, weil der war wirklich richtig schön, voll hilfreich für uns auch nochmal unser Konzept nochmal Leuten vorzustellen und da irgendwie auch so ein Feedback zu bekommen, dass das cool ist, was wir machen und dass das in die richtige Richtung geht. Genau, und wir hatten später sogar auch von der Kommune aus nochmal einen Workshop mit Timo und ihn dann nochmal eingeladen.
Ich habe gesehen, ihr habt ja auch am Anfang bei Insta und Social Media so ein bisschen so ein FAQ gehabt, warum, was ist eigentlich ein Kollektivbetrieb? Und ihr betont da auch eure Selbstverwaltung. Kannst du noch was dazu sagen, was man darunter versteht, was da eure Ziele sind mit dem Begriff Selbstverwaltung und was das auch jetzt nochmal konkret im Kosmos bedeutet?
Genau, also wir bezeichnen uns als Kollektivbetrieb, wir sind ein Kollektivbetrieb und also wir sind ein linkes Projekt, eindeutig, das war uns immer sehr wichtig und Selbstverwaltung war schon immer ein großes Thema in linken Projekten. Das ganze Haus ist ja auch ein selbstverwaltetes Projekt und ich finde das immer ganz wichtig, dass Leute, die den Häusern gehören, die darin wohnen, dass einfach das auch bespielt wird von den Leuten, die einfach vor Ort sind. Genau, und wir bezeichnen das ganze Team, also alle Leute, die bei uns arbeiten, die mit dem Kosmos zu tun haben, all das ist für uns das Kollektiv. Und wir unterscheiden dann noch zwischen Kernkollektiv, also die Leute, die damals gegründet haben, die auch rechtlich die GmbH gegründet haben, da rechtlich mit drin hängen. Genau, und dann gibt es nochmal ein größeres Kollektiv, das dann wiederum mit dem ganzen Haus zusammenhängt. Ziel und Anspruch sind ganz groß und die verändern sich immer wieder, auf jeden Fall. Man wächst an Aufgaben. Man merkt, manche Dinge sind in der Vorstellung anders als in der Realität. Muss nochmal nachjustieren. Genau. Unser Ziel war es dabei, auf jeden Fall bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, wie die oft in der Gastro der Fall sind. Wir sind trotzdem, ne, wir leben in einer kapitalistischen Welt. Wir müssen da trotzdem uns gewissen kapitalistischen Rahmenbedingungen irgendwie teilweise auch beugen. Aber trotzdem haben wir versucht, das einfach ein bisschen anders zu machen als in einem Betrieb, wo eine Person entscheidet, eine Person Gewinne einbringt und irgendwie haben wir einfach versucht, das ein bisschen breiter zu fächern über viele Leute.
Mhm.
Ja, Stichwort kapitalistische Rahmenbedingungen, was du ja erwähnt hast. Ihr müsst ja irgendwie schon so wirtschaften, dass man sich über Wasser hält. Und du hast ja am Anfang schon erwähnt, dass es euch nicht um die Bereicherung geht und ständig Profite zu maximieren. Aber was passiert denn, wenn ihr mal Gewinne habt? Also werden die Gewinne dann verteilt, reinvestiert oder wer entscheidet das? Und was sagen denn Banken zu so einem Konzept? Kann man da überhaupt einen Kredit bekommen, wenn man sagt, ach, ich wirtschafte halt jetzt nicht gewinnorientiert?
Also wir sind schon, wir sind, glaube ich, ein sehr konservatives linkes Projekt, wenn man sich unsere Finanzplanung anschaut. Ich glaube, das war auch im Endeffekt das, was die Banken überzeugt hat, uns Kredite zu geben. Weil man da wirklich, wir haben ganz spießig konservativ uns hingesetzt, gerechnet, Finanzpläne erstellt. Und die sind wir auch immer stetig im Aktualisieren. Unsere Gewinne sollen im Haus bleiben, sollen im Kollektiv bleiben. Wir entscheiden das alle gemeinsam, was passiert, genau wie wir gemeinsam entscheiden, wenn es um Anschaffungen geht oder ja, wenn irgendwie Dinge verändert werden sollen. Und da setzen wir uns alle zusammen, es kann auch mit dem ganzen Haus teilweise, weil im Endeffekt wollen wir, dass dieses Haus funktioniert. Auch da werden Gewinne dann ins Haus gesteckt, genau. Aber auch unter den Leuten verteilt. Also unter den allen Leuten. Nicht unter den Leuten, die gegründet haben, sondern unter allen Leuten, die im Kosmos arbeiten.
Okay, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Anspruch und aber auch nach einer sehr anspruchsvollen Kommunikation. Wie funktioniert das denn bei euch im Konkreten? Also wie und zu welchen Zeitpunkten wird da diskutiert und wie wird entschieden? Ich meine, wahrscheinlich ist es ja das Ziel, dass alle Beteiligten möglichst einverstanden sind mit den Entscheidungen. Geht es auch für die Mitarbeitenden, die jetzt nicht Teil des Kollektivs sind, dürfen die auch mitentscheiden, wo nochmal reinvestiert wird oder sonst irgendwie? Also entstehen da nicht auch Hierarchien, ob man das will oder nicht? Kannst du zu dieser Entscheidungsfindungsphase und der Kommunikation noch ein, zwei Worte vielleicht uns erläutern?
Voll gern, auf jeden Fall. Ich glaube, da muss ich auch ein bisschen mehr ausnehmen als ein, zwei Worte. Weil Kommunikation in Kollektiven oder Kommunikation generell in der Gruppe einfach ein komplexes Thema ist. Also, wir treffen uns immer einmal die Woche, mit dem Kernkollektiv auf jeden Fall. Das Plenum ist aber offen für alle. Das komplette Team kann unsere Tagesordnung immer einsehen. Die können zu jedem Zeitpunkt dazukommen und dann auch Entscheidungen mitfällen. Es kommt immer mal wieder vor, dass jemand vom Team sagt, hey, ich habe auch Bock auf Kernkollektivarbeit und dann eine Zeit lang mal dabei ist oder auch dauerhaft dabei ist und die Entscheidungen dann mittrifft und mit uns quasi immer einmal die Woche an diesem Tisch sitzt. Ansonsten gibt es einmal im Monat mindestens eine Personalversammlung, wo dann wirklich nochmal auch es um die Kommunikation zwischen Team und Kernkollektiv geht, weil natürlich auch nicht alle im Team unbedingt Lust auf Kernkollektivarbeit haben. Ist ja auch was Team ist. Dann gibt es wiederum Pläne mit dem ganzen Haus, wo das ganze Haus dann sitzt und schaut, wo hapert es gerade. Also es ist ganz viel Reden und manchmal. Ich weiß gar nicht, ich habe immer gedacht, Entscheidungen dauern vielleicht länger, wenn das so ist, wenn man mit vielen Leuten Entscheidungen ausdiskutieren muss. Ich erlebe es aber auch immer in anderen Kontexten, dass auch wenn eine Person entscheidet oder zwei Personen entscheiden, das einfach länger dauern kann. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es unbedingt länger dauert. Aber es ist viel Kommunikation nötig. Ich glaube, es ist auch uns wichtig, dass manchmal nicht so einfach über Emotionen drüber gefahren wird, wie man das ja manchmal aus anderen Kontexten kennt. Deshalb werden manchmal an Stellen Sachen ausdiskutiert, die vielleicht in anderen Kontexten nicht ausdiskutiert werden würden. Genau. Und das ist unsere Hauptkommunikation. Natürlich läuft auch viel zwischendrin. Es gibt Sachen, die können keine paar Tage warten, bis die entschieden sind. Dann wird mal eine Messenger, wir haben halt auch ganz klassische E-Mail-Wege, Messenger. Da ruft man mal jemanden an und sagt, hey, kannst du mal kurz mit mir darüber schauen? Also wir hatten uns am Anfang innerhalb vom Kosmos, hatten wir so Ressorts noch gegründet, die sich dann um so Sachen wie Personalverwaltung, Controlling, Buchhaltung kümmern. Und da hatten dann einzelne Leute sich einzelne Ressorts zugeteilt. Und das verschwimmt immer mal wieder, weil natürlich die Ressorts untereinander auch miteinander funktionieren müssen, Leute anderen Leuten geholfen haben. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile blicken die meisten in den meisten Ressorts durch. Ich sage nicht alle, weil ich auch nicht sagen würde, ich verstehe allen alles. Genau, vom Team helfen dann Leute aus, auch in Ressourcen. Wir sind gerade in so einem Prozess der Umstrukturierung, weil wir auch wollen, dass die Verantwortung mehr verteilt wird. Und du hast eben nach Hierarchien gefragt. Und ich finde das immer ganz wichtig. Also ich meine, ich könnte sagen so, naja, wir haben keine Hierarchien, weil wir sind ein Kollektivbetrieb. Das ist immer leicht gesagt. Ich finde es immer irgendwie ein bisschen blöd, Hierarchien zu leugnen, wenn die da sind. Und finde es wichtiger, sie zu benennen und sich denen bewusst zu sein. Und natürlich ist es so, dass es einige gibt, die die GmbH gegründet haben, die das Kosmos gegründet haben, da mit auch einer finanziellen und einer rechtlichen Verantwortung einfach drin stecken. Und ich glaube, das hat schon zu einer Hierarchie einfach geführt. Und deshalb sind wir, wie gesagt, unter anderem deshalb sind wir in so einem Umstrukturierungsprozess, wo wir überlegen, wie wir die Ressourcen noch verteilen können. Sind auch immer offen dazu, Leute in die GmbH mit aufzunehmen, auf jeden Fall. Also genau, wenn jemand zum Team jetzt sagen wird, so hey, ich habe Bock, in der GmbH zu sein, auf jeden Fall. Also wir sind uns derer bewusst und versuchen, die auch bewusst abzubauen.
Ja, vielen Dank für deine Einblicke. Du hast ja anfangs erwähnt, dass ihr als Kollektiv in die Kommunen eingebettet seid, das neue soziale, kulturelle und auch politische Zentrum in Saarbrücken. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Also wie seid ihr denn da genau eingebunden und wie findet denn da auch der Austausch mit anderen Kollektiven und Gruppen im Haus statt? Und ja, wie findet sich denn da auch vielleicht der Aspekt der Solidarität wieder, auch was das Finanzielle angeht?
Ja, wir sind ganz viele Kollektive im Haus, das stimmt. Und auch da, ich habe es eben schon mal kurz angerissen, gibt es regelmäßige Treffen mit allen Kollektiven im Haus. Mit VertreterInnen sind nicht immer alle von allen Kollektiven anwesend. Und es gibt einen Verein, Comadmin, der das Haus quasi verwaltet. Die rufen dann zur Hausvereinssitzung ein. Und genau, dann werden Sachen besprochen. Das geht von den finanziellen Sachen, wie du eben gesagt hast, mit der Miete zum Beispiel. Wie finanzieren wir das Haus? Zu brauchen wir mehr Mülltonnen? genau, und das ist, glaube ich, auch das, also du hast jetzt nochmal nach finanzieller Solidarität gefragt. Timo hat euch wahrscheinlich auch von so Mietbietverfahren und sowas erzählt. Genauso machen wir das bei uns auch. Es wird einfach geschaut, welches Kollektiv hat welche finanziellen Mittel. Wir wissen, auf welches Geld wir kommen müssen. Und genau, dann wird solidarisch geschaut, wer kann wie viel. Genau. Und generell, was die Solidarität im Haus betrifft, ist momentan meine, es ist so blöd, das als Lieblingsgeschichte zu bezeichnen, weil es so ein krasser Einschnitt für uns nochmal war. Aber vielleicht habt ihr mitbekommen, dass Anfang des Jahres die Kommune auch krass von diesem Hochwasser betroffen war, das es in Saarbrücken gab. Und keine Ahnung, so, ich liege halt abends auf der Couch und dann kommt eine Nachricht von einem Kollektiv, das im Keller war, dem Krachkollektiv, die dort Proberäume haben, und die meinen so, hey Leute, uns läuft Wasser in den Keller, könnt ihr helfen, leerräumen? Und irgendwie alle haben sich angezogen und sind in die Kommunen, und ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Und da haben einfach 35 Leute innerhalb von einer Stunde diesen kompletten Keller leergeräumt. Dieser Keller war voller Instrumente, Verstärker. Es war einfach auch richtig, richtig teures Zeug und richtig wertvolles Zeug, auch für die Leute, ne? MusikerInnen, Instrumente. Und da war so eine krasse Solidarität, dass dieses Haus einfach, dieser Keller einfach leergeräumt wurde. Und auch danach die Renovierungen, so was da nochmal passiert ist und was da an finanziellem Support kam, das war einfach so krass. Und dann habe ich echt so gemerkt, wir schreiben uns Solidarität nicht nur auf die Fahnen, sondern wir nehmen das echt so. Und das ist wirklich, wirklich schön.
Das klingt auf jeden Fall gut und ja, solidarisch halt, ne? Wie man sich das vorstellt. Vielleicht noch kurz zu dem politischen Aspekt. Na, gibt's da auch wieder, also wie wird das im Kosmos sichtbar, dass es auch ein linkes politisches Hausprojekt ist? Kannst du dazu vielleicht noch ein, zwei Beispiele nennen?
Also ich glaube, in unserer Kommunikation, also ob das jetzt Veranstaltungen sind, die im Kosmos stattfinden, ob das Veranstaltungen sind, die im Haus sind, die wir supporten. Wir haben auch ab und zu das ein oder andere Poster da hängen und sind da sehr offen, was unsere, dass wir einfach ein linkes Projekt sind. Es ist uns sehr wichtig, dass manche Veranstaltungen nicht bei uns stattfinden.
Ja, nee, klar, das wird auch sichtbar, wenn man dort ist. Also ich kann auch allen empfehlen, die den Podcast hören und in Saarbrücken leben oder zu Besuch sind, im Kosmos vorbeizugehen und sich davon zu überzeugen, dass das da solidarisch und auch politisch läuft.
Genau, geht ins Kosmos. Bestes veganes Frühstück.
Genau, kommt gerne vorbei, unterstützt unser Projekt. Es ist ein sehr schönes Café, es ist ein sehr schönes Haus und es gibt sehr guten Kaffee.
Ja, prima. Vielen lieben Dank, Mona, für die Einblicke in die Welt des Kosmos. Ich glaube, man sieht schon, dass ein Gastrobetrieb anders betrieben werden kann, wenn man eben Solidarität, Kooperation, demokratische Entscheidungsprozesse und so weiter in den Vordergrund stellt. Herzlichen Dank, Mona.
Vielen, vielen Dank
euch. Vielen Dank, ja.
Gut, auch wenn man, wie Mona ja auch erläutert hat, man sieht, dass man sich dem Kapitalismus mit seinen Sachzwängen nicht gänzlich entziehen kann. Leuchttürme wie das Kosmos oder auch die Kommunen, die können Fenster sein in eine andere Welt, ein aktives Vorleben für eine Gesellschaft, in der letztendlich die freie Entwicklung eines jeden die Bedingungen für die freie Entwicklung aller ist.
Schönes Zitat aus dem Kapital von Karl Marx.
In diesem Sinne,
bleibt solidarisch.